Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass ich euch Detox, also Medizin, mitbringen kann. In einer Welt, in der wir mit vielen giftigen Einflüssen auch konfrontiert sind. Detox, die Geister unterscheiden. In der Bibel gibt es diesen Begriff tatsächlich auch, 1. Johannes 4, Vers 1, da heißt es, ihr Lieben, schenkt nicht jedem Geist Glauben, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und Paulus spricht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10, von der Gabe der Unterscheidung der Geister. Von diesem Begriff und von dieser Sache möchte ich jetzt ausgehen, darum wird es heute gehen. Aber zunächst, gibt es so etwas überhaupt? Ist die Vorstellung von spirituellen Mächten, von Gott und dem Teufel, von Engeln und dunklen Mächten noch mit unserem naturwissenschaftlich geprägten Weltbild zu vereinbaren? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Der evangelische Theologe Rudolf Bultmann hat 1941 in einem Aufsatz über die Entmythologisierung des Neuen Testaments Folgendes geschrieben, was sehr prägend in der Theologie geworden ist. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und dieses Man kann nicht hat viele Menschen und Theologen geprägt. Aber kann man wirklich nicht beides miteinander vereinbaren? Ein moderner, gebildeter Mensch sein und diese andere geistliche Sicht der Bibel auf die Wirklichkeit teilen. Nur ein Jahr nach Bultmanns Aufsatz, also im Jahr 1942, hat C.S. Lewis, den ja viele von uns kennen als Autor und als Philosophen, als Geisteswissenschaftler, das lesenswerte Büchlein geschrieben, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Kennt das jemand von euch? Einige melden sich, sehr empfehlenswert, wirklich sehr empfehlenswert. Tut mir leid, dass ich das dem Büchertisch nicht vorher gesagt habe und ich einfach nicht dran gedacht habe. Aber ihr könnt es ja bestellen heute am Büchertisch. Und in der Einleitung zu diesem Büchlein schreibt C.S. Lewis Folgendes, und ich glaube, es ist wie eine Art Antwort an Rudolf Bultmann. Es gibt zwei gleich schwere, einander entgegengesetzte Irrtümer, die wir Menschen bezüglich der Teufel begehen können. Der eine besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben. Und der andere, an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu zeigen. Sie selbst, also die Teufel, freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen und schließen den Materialisten ebenso herzlich in die Arme wie den Geisterbeschwörer. Ich persönlich möchte dieser, wie ich finde, ausgewogenen Einstellung von C.S. Lewis folgen. Das ist meine Denkweise. Und ich rechne deshalb mit der Realität der in der Bibel beschriebenen geistlichen Welt und halte es deshalb für wichtig, dass wir lernen, die Geister zu unterscheiden. Und dabei bin ich sehr zuversichtlich, denn ich vertraue Jesus Christus, der nach dem Zeugnis des Neuen Testaments alle finsteren Mächte überwunden hat. Viele von uns kennen ja das Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und da gibt es eine Strophe, die ausdrückt, was ich wirklich zutiefst glaube. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenget des Feindes befestigte Schlösser. Führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Du kannst weiterklicken. Weil ich habe die Strophe und die Texte auch. Hier seht ihr sie genau. Rudolf Bultmann nochmal, dann C.S. Lewis. Und jetzt auch noch die nächste Folie. Genau, Jesus ist kommen. Genau, nun möchte ich euch tiefer in das Thema Unterscheidung der Geister mit hineinnehmen und eine Geschichte mit euch teilen, die ihr nach meiner Vorrede jetzt vielleicht besser verstehen werdet. Dennoch wird sie euch herausfordern. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals eine Predigt darüber gehört habt. Und zwar Lukas 11, 20 bis 26. Ich lasse nur einen einzigen Vers raus. Da sagt Jesus, wenn ich die Dämonen nun durch den Heiligen, wenn ich nun die Dämonen durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Mit dem Finger Gottes meint Jesus den Heiligen Geist. Und Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes aufzurichten und das Reich der Finsternis zu zerstören. Weiter heißt es, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Anmerkung, so sieht Jesus sein eigenes Werk. Er befreit das Haus von der Macht des Bösen. Also ein Starker wird von einem Stärkeren überwunden. Jesus ist Sieger. Denkt an das Lied, was wir gerade eben, die Liedstrophe. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Dann lassen wir Vers 23 raus und Vers 24 geht es weiter. Wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch wasserlose Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Das war jetzt der Text für heute. Was mag das für ein Mensch sein, von dem hier die Rede ist? Er hat offenbar ein Haus, das er oberflächlich in Ordnung hält, aber dessen Türen irgendwie sperrangelweit offen stehen. Also ich habe das Haus hier auch mitgebracht. Genau. Und auf dieses Haus kommen eben ganz viele Einflüsse von außen. Aus der Welt, in der es steht. Und was auch immer unter einem unreinen oder bösen Geist zu verstehen ist, es ist auf jeden Fall kein angenehmer Gast. Doch auch solch ein unfreundlicher Geselle, lesen wir, kann in dieses Haus eintreten und sogar behaupten, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Ja, er hat offenbar auch die Freiheit, noch ein paar Kumpels mitzubringen, die sich dann so richtig breit machen. Und die Frage ist nun, wem gehört nun dieses Haus, dem menschlichen Hausherrn oder diesem unangenehmen Gast? Diese Geschichte, finde ich, stellt so einige Fragezeichen im Blick auf unser Ideal von Freiheit und Selbstbestimmung, das uns so wichtig ist, und stellt die Frage, was ist die wirkliche Realität in unserem Leben? Das Haus ist natürlich eine Metapher, also ein Bild für den Lebens- und Wirkungskreis eines Menschen. Und zu diesem Haus gehört deshalb nicht nur ein Gebäude oder eine Wohnung, wie das jetzt hier so dargestellt ist, sondern eben alles, was dir lieb und teuer ist, also deine Ehe, deine Partnerschaft, die ganze Familie, deine Arbeit, dein Verantwortungsbereich, dein Engagement überhaupt, auch dein Herz, von dem wir ja vor 14 Tagen gehört haben. Das gehört eigentlich auch aus biblischer Sicht alles zu deinem Haus. Also jeder hat in diesem Sinne auch ein Haus, im biblischen Sinne. Und heute stellt sich eben die spannende Frage, wer darf durch die Tür deines Hauses ein- und ausgehen? Steht deine Tür immer auf? Oder schaust du dir die Gäste genauer an und unterscheidest zwischen ihnen, die einen dürfen rein und die anderen eben auch nicht? Die Frage ist, welcher Spirit bestimmt dein und mein Leben? Ja, und was bedeutet es eben auf diesem Hintergrund, die Geister zu unterscheiden? Und vielleicht kann man nochmal hier einzeichnen. Es gibt natürlich ganz viele positive Einflüsse auf unser Leben, die wichtig sind für uns. Auch natürlich, was Jesus hier sagt, dass er uns freisetzt. Aber es gibt eben auch Dinge, die problematisch sind oder auch gefährlich und belastend. Und all das dringt auf uns ein. Jesus schildert einen Menschen, der sein Lebenshaus säubert und aufräumt. Oberflächlich sieht alles ganz schön aus, dennoch zieht ein unreiner Geist mit seinen Freunden ein und verbreitet eine miese Stimmung. Nun, kaum einer wird dem Teufel eine Einladung schicken. Weil solche Leute gibt es auch, aber ich denke, das sind relativ wenig. Aber die Bibel sagt, manchmal genügt einfach schon ein bestimmtes Verhalten, um ihm Raum zu geben. Paulus sagt zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4, 26 und 27, wenn ihr zornig seid, also richtig zornig, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Zorn an sich ist keine Sünde, möchte ich nur mal deutlich sagen. Jesus war ja auch mal zornig. Aber wenn er zur Sünde führt, also zu Ungerechtigkeit, zu Gewalt, dann führt Zorn durchaus zur Sünde. Und in diesem Sinne wird dann auch die Sünde Einfallstor für den Einfluss des Teufels, sagt die Bibel, der Widersacher. Und Paulus gibt damit nur ein Beispiel, um das grundsätzliche Anliegen deutlich zu machen. Da ist jemand, der möchte den Fuß in deine Tür kriegen. Und er macht einfach darauf aufmerksam, wie das geschieht. In unserem Lebenshaus soll natürlich Gottes Reich aufgerichtet werden und Gottes Geist regieren. Und wir sollen ein Gespür dafür entwickeln, welchem Einfluss wir Raum geben und welchen wir vor die Tür setzen sollen. In Apostelgeschichte 19 schildert Lukas, wie durch Paulus das Evangelium nach Ephesus gekommen ist. Und Paulus predigt dort 2 Jahre lang und viele Menschen bekehren sich zum Glauben an Jesus Christus. Und interessanterweise, nach dieser Zeit von Jüngerschaft, Schulung und Lehre, lesen wir dann nochmal in Vers 18, dass dann die, die zum Glauben gekommen sind, offenbar nochmal eine tiefere Erkenntnis bekommen haben und dann ihre ganzen Zauberbücher und okkulten Gegenstände, die sie auch noch aus ihrem alten Leben in sich, in ihren Schränken hatten, hervorgeholt haben und verbrannt haben. Weil es da noch Dinge gab, die sie eben von Gott getrennt haben. Und man merkt, es ist ein Erkenntnisprozess, wo sie erkannt haben, dass hier etwas in ihrem Leben ist, was da nicht hingehört und was sie wirklich auch hinaus befördern müssen aus ihrem Haus. Gottes Geist soll Raum bekommen und alles andere soll zurückweichen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das Neue Testament versucht ständig, unsere geistlichen Sinne zu schärfen. Es gibt dafür ja viele Beispiele. Und es geht dabei keineswegs immer nur um Okkultismus, sondern es geht eigentlich in erster Linie immer um Charakter, um Charakter und um Charakter. Das sind eigentlich die allerwichtigsten Aussagen. In Epheser 4, ab Vers 30, da sagt Paulus nochmal, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Und da zählt das auf und damit schärft Gott ja auch unsere Sinne. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn kommt nochmal, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also, unser Lebenshaus ist sehr vielen Einflüssen ausgesetzt. Guten, und ich glaube, es gibt sehr viele gute Einflüsse auf unser Leben, für die wir echt dankbar sein können. In meiner Weiterbildung im letzten Jahr, da haben wir ein Genogramm gemacht und die Seminarleitung hat uns dazu aufgefordert, gesagt, macht mal so, zeichnet eure Vorfahren ein und dann achtet mal auf das Gute, was ihr mitbekommen habt aus dieser Ahnenreihe und von euren Eltern und von Großeltern und von Geschwistern. Ich war es so ein bisschen gewohnt, immer so die schlechten Sachen zu sehen, ne? Die Traumata und die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Okay, boah, das ist auch mal eine coole Perspektive, wie viel Segen, wie viel Gutes da hineingekommen ist. Ja? Aber es gibt natürlich auch die anderen Dinge, die nicht gut gelaufen sind, die Abhängigkeiten, die Sünden, Traditionen, die durch Generationen hindurchlaufen, die charakterlichen Fehlbildungen, schlechten Gewohnheiten, auch das gibt es natürlich. Und die Bibel will uns lehren, einfach hier zu unterscheiden. Und das müssen wir anschauen. Verschiedentlich habe ich in der Gemeinde die Frage gehört, ob jemand die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Und ich hoffe doch sehr, dass möglichst viele von uns diese Gabe haben, wenigstens ein bisschen. Und ich glaube, wir sollten uns danach ausstrecken, in diesem Sinne, dass jeder von uns wirklich auch diese Fähigkeit entwickelt, von Gott geschenkt bekommt und dass wir hier vertieft hineingehen. Ich denke nicht, dass das eine exklusive Gabe ist, sondern dass sie jeder Jünger Jesu braucht. Nun ein zweites. Es gibt keine neutrale Zone. Es wäre so schön, wenn es einen Ort geben würde, an dem ich mir keine Gedanken darüber machen müsste, dass es auch ernste Gefahren und sogar bedrohliche Feinde gibt. Die Botschaft der Bibel ist hier jedoch ziemlich eindeutig. Es gibt keine neutrale Zone. C.S. Lewis, von dem ich schon geredet habe, war ja nicht immer schon Christ, sondern er ist Christ geworden durch die Freundschaft mit J.R. Tolkien. Tolkien ist euch bekannt als Autor, Verfasser von Herr der Ringe. Diese echt grandiose Trilogie, die auch verfilmt worden ist, ein bisschen langgezogen dann alles, aber schon wirklich unglaublich eindrucksvoll, ein bisschen erschreckend, muss man also starke Nerven haben. Durch Tolkien, der ein gläubiger Christ war, ist C.S. Lewis auch zum Glauben gekommen und zu einem entschiedenen Christen geworden. Und in dem Roman von Tolkien, Herr der Ringe, spielt der kleine Hobbit Bilbo Beutlin eine Schlüsselrolle. Und ich mag den kleinen Kerl total. Er lebt beschaulich im schönen Auenland und liebt sein gemütliches, ungestörtes Leben. Und dennoch kann er sich den großen Kämpfen in Mittelerde nicht entziehen. Er wird sogar eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen. Aber vorher muss er sich entscheiden, sich dem Kampf zu stellen und das gemütliche Leben aufzugeben. Und so wird der kleine Hobbit zum großen Helden im Kampf gegen das Böse. Und ich glaube, dass Tolkien damit auch eine Botschaft verbunden hat. Gerade in dieser Zeit, in den 40er Jahren. Es ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube, genau darum geht es bei diesem Thema Unterscheidung der Geister, dass wir die Dinge nicht laufen lassen, sondern dass wir uns entscheiden, dem Teufel Widerstand zu leisten. In diesem großen Kampf, der auch in dieser Welt im Gange ist, dem Teufel Widerstand zu leisten. So wie es in Jakobus 4, Vers 7 heißt, ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, so wird er von euch fliehen. Haben wir auch als Bibelstelle. Und in Epheser 6, 10 bis 13 sagt Paulus, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und ein drittes. Es ist wichtig, dass wir dann von der Unterscheidung der Geister zur Entscheidung kommen. Das Ziel der Unterscheidung der Geister ist am Ende die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen, habt ihr das schon mal gemerkt, schaffen immer Grenzen. Wenn man sich entscheidet, kann man nicht immer alles machen, sowohl im Licht als auch in der Finsternis gehen. Sondern man muss sich entscheiden. Und man kann die Entscheidung, also diese Grenze, das war eine gute Idee von Nathalie, mit der ich zusammengearbeitet heute hier, mit einer Firewall vergleichen. Viele von euch kennen sich ja mit Computern aus. Wir wissen, die sind gefährdet durch Viren und Trojaner und durch alle möglichen Einflüsse, wo irgendjemand aus diesem World Wide Web unser Leben auch in den Computern übernehmen will, sie fremdsteuern will, vielleicht in andere Netzwerke einbinden, meinen Rechner. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt machen wir die mal weg hier. Die schlechten Einflüsse erstmal wieder und die guten auch. Jetzt machen wir alles neu gleich, weil das soll ein neues Bild entstehen. Und das ist die Firewall von Nathalie. So. Das ist ein Schild, ja, von den Rittern. Kennt ihr das? So aus den schönen alten Ritterfilmen. Da gibt es ein Schild. Paulus sagt, vielleicht das Schild des Glaubens. Und dieses Schild, das brauchen wir. Eine Entscheidung eben hier wirklich auch Grenzen zu setzen. Unerwünschte Zugriffe abwehren und erwünschte Einflüsse durchleiten. Also die erwünschten Einflüsse, die kommen ja auch, ne? Die gehen hier irgendwie durch. Das macht die Firewall, ne? So ist sie programmiert und muss man immer wieder updaten, ne? Sicherheitsupdate. Aber die Unerwünschten, die prallen dann einfach hier ab. So. Könnt ihr die sehen? Die sieht man schon gar nicht mehr. Ne? Weil die einfach unerwünscht sind. Genau. Aber das andere, das kommt durch. Deshalb brauchen wir so eine Firewall. Das ist echt eine coole Sache. Und ja, was diese Firewall bedeutet, das sind, denke ich, diese Entscheidungen, die wir treffen, auch aufgrund der Unterscheidung. Und das sind natürlich viele, viele Entscheidungen. Wir müssen jeden Augenblick in unserem Leben Entscheidungen treffen und jeden Tag und auch grundsätzliche Dinge. Und ich möchte drei wichtige Entscheidungen jetzt einfach nennen an dieser Stelle. Und die erste wichtigste Entscheidung: Nimm Jesus als Herrn auf. Die Geschichte von dem Menschen, mit dem es so gut anfing, ihr erinnert euch an diese, Jesus befreit da ein Haus und das ist ja ein guter Anfang, aber es fing gut an, aber dann kamen die alten Unheilsmächte zurück. Diese Geschichte hat ja eben einen Schönheitsfehler, sie hat irgendwie kein gutes Ende. Und ich liebe eigentlich mehr Hollywood, ne? Wo es gut ausgeht. Der unreine Geist hat ein aufgeräumtes Haus, aber nicht Jesus vorgefunden. Das lesen wir ja. Es war alles schön aufgeräumt, aber er hat nicht Jesus vorgefunden, nicht Jesus als Herrn, der ihm Grenzen setzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir unser Haus ordnen wollen, wenn unser Haus frei werden soll von dunklen Einflüssen, Licht und Leben hineinkommen soll, dass Jesus als Herr inmitten unseres Hauses ist. Und das ist die wichtigste Entscheidung in meinem Leben gewesen, dass ich es an Jesus Christus übergeben habe, dass ich mich habe taufen lassen und dass ich mich entschieden habe, ihm nachzufolgen. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich habe das damals so erlebt und erlebe es auch heute noch, dass ich damit ins Licht Gottes hineingekommen bin, dass ich Zukunft in Zeit und Ewigkeit bekommen habe und ich wirklich gemerkt habe, mein Leben hat sich zum Guten verändert. Und ich bin so dankbar für all das Gute, was Gott mir auch durch den Weg und die Nachfolge geschenkt hat. Ich glaube, sonst hätte ich nicht so eine wunderbare Frau, keine Kinder, ich hätte nicht so einen tollen Job. So viele Dinge, ich könnte wirklich ins Schwärmen geraten. Ich bin so dankbar für die Erlösung. Und das andere, was vorher war, das war überhaupt nichts im Vergleich dazu. Aber es ist wichtig, diesen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, ihn zu tun. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Einmal ist es eine Entscheidung im Herzen, aber dann auch ein Gebet, dass du sprichst und sagst, ja, Herr Jesus, ich nehme dich als Herrn auf in mein Leben. Regiere du. Nichts anderes soll in meinem Leben regieren. Wir haben bald einen Alpha-Kurs in der Gemeinde. Vielleicht möchtest du dann dahin gehen, das ist ein Grundlagenkurs, in dem diese Dinge erklärt werden. Du kannst auf mich zukommen. Ich werde dich dann dahin vermitteln und das ist eine gute Gelegenheit, das zu vertiefen. Das Zweite ist, stell dich dem Kampf. Ja, ob du jetzt die Entscheidung schon lange getroffen hast oder heute triffst. In der Bibel heißt es, leistet dem Teufel Widerstand, so wird er von euch fliehen. Also lerne Grenzen zu setzen, damit die negativen Einflüsse, die ja eben auch ständig auf uns einprasseln, wirklich dann auch wieder abprallen und nicht eindringen in dein Herz und dein Leben und da so viel Schaden anrichten. Manches ist ja leicht zu erkennen, wenn wir sehen, es geht darum, irgendwie offensichtliche Gebote Gottes, wo wir einen Antrieb spüren oder eine Versuchung, denen zu nicht zu folgen, zu lügen, zu betrügen oder die Ehe zu brechen. Das sind ja klare Dinge, wo es nicht schwierig ist, die Geister zu unterscheiden, oder? Obwohl ich auch schon erlebt habe, dass manche Leute dann das auch angefangen haben, was so offensichtlich ist, schön zu reden. Aber manches erkennt man erst am Geschmack oder am Charakter. Für mich ist zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 7 wichtig, wo das Wort Gottes sagt, ihr habt keinen Geist der Bedrückung empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und das ist für mich wie so ein Kompass, dass ich auch merke, boah, wenn hier so eine Bedrückung da ist oder ich auch spüre, das ist nicht Gottes Wille. Der will nicht, dass ich unter so einer Käseglocke bin, sondern er will, dass ich frei bin, Freude habe im Herzen und dass ich als Oberhaupt meines Lebens unter ihm auch die Dinge steuere und dass ich nicht gesteuert werde. Und dann ist das für mich eine Erkenntnishilfe. Die Bibel will uns wach machen, sie will uns nicht ängstigen, sondern sie will uns stärken und helfen, dass wir die Dinge erkennen und dass wir uns entscheiden, uns dem Kampf zu stellen wie Bilbo Beutlin. Ja, der gesagt hat, so jetzt packe ich es an. Und es ist unvermeidlich, immer wieder kommen auch negative Sachen in unser Leben hinein, wir machen auch Fehler, wir sündigen auch. Jesus rechnet damit, er hat uns das Vaterunser gelehrt, wo wir jeden Tag um Vergebung unserer Schuld beten können. Aber das ist dann auch wichtig, weil wir in diesem Augenblick immer wieder diese Feier voll updaten. Und ab und zu ist auch ein Check-up wirklich hilfreich und vielleicht kann so eine Zeit wie jetzt 24/7 beten rund um die Uhr. Wie viele Stunden waren das, Emma? 168 Stunden, ja, also das, und das aufs Jahr gesehen, was ist das schon, ne? Aber es ist ein super Check-up, und wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, er zeigt uns, was den Geschmack des Lebens in sich trägt oder auch den Geschmack des Todes, und er will, dass wir leben. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass unser Leben gelingt. Und er vergibt uns auch, wenn wir irgendwo unter negative Einflüsse gekommen sind. Und ich denke, da brauchst du auch gar nicht immer ein Exorzismus, ja, sondern es reicht einfach, wenn wir umkehren. Einfach umkehren, zu Jesus umkehren, uns reinwaschen lassen, dann muss alles von uns fliehen. Und wenn es mehr Energie braucht, dann ist Jesus stärker. Ja, wir dürfen auch Hilfe in Anspruch nehmen von Seelsorgern, von geistlichen Begleitern. Und das Dritte, das auch sehr wichtig, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Denn das ist ja das Ziel, dieses Haus war ja schön aufgeräumt, aber es war irgendwie leer. Jesus möchte das Haus ausfüllen und die Frucht des Geistes, die soll dort zu spüren sein. Paulus schildert das mal in Galater 5, da will er ja auch zur Unterscheidung anleiten, sagt hier, das sind die Werke des Fleisches und das ist die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist doch attraktiv. Ich glaube, wenn das in meinem Lebenshaus da ist, da halte ich mich sehr gerne auf und andere auch. Und Jesus will das freisetzen. Und ich erlebe das auch immer wieder in seiner Gegenwart, dass er mir das schenkt und uns. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich glaube, davon lebt auch die Gemeinde und danach sehnt sich diese Welt. Am Ende geht es bei der Unterscheidung der Geister darum, dem Reich Gottes, dem Leben und der Frucht des Geistes Raum zu geben. Der Geschmack des Lebens durch Jesus Christus. Wo Jesus ist, da ist Leben, da ist Freiheit. Das Lied Jesus ist kommen hat noch ein paar andere coole Strophen. Und ich habe zwei Strophen noch rausgesucht, die das nochmal so auf den Punkt bringen. Da heißt es, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet und trinke, wer will, holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Ich dachte, Detox ist ja auch schon drin. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben. Dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Leben und Freiheit und Vergebung. Und ich glaube, dass das tatsächlich am Ende dann auch das Wichtigste ist, dass wir uns immer wieder mit dem Guten füllen, mit seiner Gegenwart, dass wir ihn anbeten und heute auch Abendmahl miteinander feiern, uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und so ist es ein ganz positives Thema. Unterscheidung der Geister, sicher aufrüttelnd, aber ermutigend und ja, ein Thema, was uns eigentlich in die Freude führt und in den Lobpreis und ins Aufatmen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das so erleben können. Amen.